Guten Morgen miteinander und ich freue mich euch, auch das geht's noch, danke. Ich freue mich, wieder Gemeinschaft mit euch zu haben und ich bin dankbar natürlich, dass Veronika mitgekommen ist. Es ist immer ein Highlight für uns, hier bei euch zu sein. Wir danken herzlich. Da muss ich nicht hier machen, on, off, ja, das ist fein. Unser Thema dann heute Morgen, das ist die zweite Predigt. Ezekiel. Ich kann natürlich die Predigt von gestern Abend wieder einmal predigen. Man kann auch nicht einen Nagel auf mit einem Schlag in einem Stück Holz hineinbringen und Jona hatte schlussendlich auch nur eine Predigt gehabt. Aber zum Glück ist es nicht so langweilig in der Gemeinde. Die Prediger müssen immer wieder neue Dinge aus dem Wort Gottes finden. Und es ist ein Geschenk Gottes, dass das möglich ist. Schwierigkeiten, was tun? Also ich muss klar sagen, am Anfang, ich empfinde nicht, dass die Gemeinde am Boden ist, dass ich über Schwierigkeiten spreche. Sicher steht die Gemeinde auch hier im Kampf, denn mit Leben gibt es Kampf. Und wichtig ist, wenn wir im Kampf stehen, dass wir glauben, und dass wir festhalten am Wort Gottes, dann kommt es gut. Schwierigkeiten, was tun? Der Text in 1. Samuel 30, Vers 1 bis 3 und dann Vers 6. Ich lese das mit euch dann zusammen. 2 Tage später kamen David und seine Männer nach Ziklag zurück. Inzwischen waren die Amalekiter im Südland eingefallen und hatten Ziklag in Schutt und Asche gelegt. Sie hatten niemanden getötet, sondern alle Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt. Und David und seine Leute kamen zurück zu dem rauchenden Trümmerhaufen, der einmal Ziklag gewesen war, und sahen, dass ihre Frauen, Söhne, Töchter alle verschleppt worden waren. Die Geschichte geht weiter und findet dann dieser hohe Punkt in Vers 6. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter, die weggeschleppt waren. Eine kurze Einleitung und 4 Hauptgedanken und dann eine kurze Anwendung am Schluss. Einleitend folgendes. Das habe ich vergessen. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Text. Schwierigkeiten, was tun? David aber im Angesicht dieser Bedrohung stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ist das nicht wunderbar? Das gefällt mir. Sonst in Schwierigkeiten beginnen wir zu jammern und klagen, verlieren den Mut. Wie wäre es, wenn wir uns alle neu entschließen könnten heute Morgen in der Not, nicht nach der Not, in der Not, und stark machen in dem Herrn. Einleitend folgendes. Wir geraten immer wieder in Schwierigkeiten. Es gibt, wie ich sagte gestern Abend, kein Leben ohne Anfechtungen, Probleme, Schwierigkeiten. Es ist normal. Das ist das Leben. Der Chef zum Beispiel ruft dich ins Büro. Und dann, wir kommen am Morgen ins Geschäft und denken, ach, das ist jetzt doch dieser lang ersehnte Beförderung. Da warte ich schon lange darauf und das ist der Moment, der Durchbruch in meinem Leben. Du kommst hinein, wolltest Hut und Mantel abziehen und der Chef sagt, nicht nötig, ich mache nicht lange. Ich wollte nur sagen, wir bedürfen euren Dienst nicht mehr, sie sind entlassen. Was macht man denn, wenn unerwartet so ein Schlag kommt? Und in der Gemeinde bei uns geschieht das praktisch jede Woche. Und es ist ein echtes Problem, wenn man Familie hat. Allgemein geschieht Folgendes. Wir gehen ins Bett, haben eine schlaflose Nacht und versuchen, irgendwie eine Lösung herbeizuzaubern. Wenn es finanzielle Not ist, versuchen wir die ganze Nacht, das habe ich auch gemacht, und dachte am Morgen, wie dumm bist du eigentlich? Jetzt 8 Stunden im Bett, du hast das Problem x-mal angeschaut, versucht zu lösen, nichts ist daraus geworden. Verlorene Zeit, bist du dumm, Mensch. Zum Glück sind wir lernfähig. Ich mache es in der Zwischenzeit wie der alte Bischof von Oxford, der an einem Tag so viele Schwierigkeiten hatte und er ging ins Bett, konnte nicht schlafen, aber zum Glück, erzählt er, dachte ich an etwas, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und dann sagte der alte Bischof, also Herr, ist das nicht schön? Macht das dir nicht etwas aus, wenn ich jetzt dann einschlafen? Es hat gar keinen Sinn, dass wir beide wach bleiben. Und du wirst sicher eine Lösung haben. Und wenn du nicht so weit bist, dann bist du vielleicht so weit wie Bob McFarlane in seiner Ballade Don't worry, be happy. Aber ich denke, die Bibel gibt uns Besseres. Besseren Rat als das. Also, ich habe gelernt in dieser Zeit, dass wenn Schwierigkeiten kommen und sie hören nie auf und man nimmt die Sache tragischer, auch wenn man älter wird. Ich habe gelernt, dass Gott eine Verheißung für uns alle hat. Und ich lese in 2. Korinther 1, 20, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm Ja und Amen. Und darum sprechen wir auch das Amen. Und David bekommt eine Verheißung. Das ist das Erste. Und ich glaube fest daran, es gibt allgemeine Verheißungen für uns im Leben, aber es gibt bestimmte Verheißungen für jeden Einzelnen von uns, weil Gott einen Plan für uns hat. Und nur du, nur ich kann diesen Plan Gottes in meinem Leben verwirklichen. Darum nimmt Jesus doch so ein großes Interesse an uns und ladet uns, wie in der Offenbarung heute Morgen, ladet uns ein, einen Schritt im Glauben zu nehmen, dass wir das realisieren, verwirklichen können. Und das ist möglich in der Gemeinde. Das ist ein Stück Erweckung. Das wünsche ich euch auch hier. Dass die Gemeinde blüht und wächst und die Geschichte der Gemeinde hier ist noch nicht fertig. Ich habe das Gefühl, das ist erst Anfang so richtig. Ich glaube das. Ja, ich sage trotzdem Amen für euch. Ich weiß, es schlummert irgendwo in eurem Herzen, aber es braucht Stellvertretendes, um das zu sagen. David bekommt eine Verheißung. Ihr kennt die Geschichte. Saul ist König in Israel. Gott hat ihn verworfen. Und eines Tages kam das Wort des Herrn zu Samuel: Wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Und er kommt dorthin. Bevor dass ich so weit komme, es ist gut wahrscheinlich, dass ich hier bleibe, sonst ich fühle mich ein wenig eingeengt, aber es ist gute Disziplin für mich hier. Jetzt haben wir Samuel in der Familie von Isai. Gerade wie hier heute Morgen, 7 seiner Söhne wurde eingeladen. Sie stehen da im Sonntagsgewand, schön rasiert oder Bart gekämmt, parfümiert und stehen stramm. Und da einer nach dem anderen kommen sie und stehen vor Samuel. Oh, zuerst war es Eliab und Samuel meinte in einem Herzen, das ist bestimmt der, den der Herr als König ausgesucht hat. Und er wollte gerade ihn salben, als der Herr sagte, Samuel, halt! Schau doch nicht, was vor Augen ist. Das macht ein Mensch nämlich. Aber der Herr schaut und sieht das Herz an. Der nächste war Abinadab. Und der Herr sagte, nein, es ist nicht Abinadab. Und dann kam Schammah. Und so ging es die Reihe nach. Und David muss gesagt haben, also 7 Söhne, ich habe meine Signale eigentlich irgendwie, es haben wohl durcheinander, danke. Ich bin immer so froh, dass du bei mir bist, da kannst du mir korrigieren. Marion, du weißt das, also wir brauchen dringend Hilfe. Was ist denn passiert? Habe ich alles falsch verstanden? Und ich weiß nicht, ob ich darf Isai die Frage stellen, du, also 7 Söhne, ohne die Töchter zu zählen, Entschuldigung, ich will nicht dich irgendwie belästigen oder beleidigen. Könnte sein, dass du noch einen Sohn hast. 8 Söhne. Ja, doch, da haben wir. Aber weißt du, er heißt David und er ist zu nichts zu gebrauchen. Er ist da auf dem Feld und hütet ein paar Geiß und Schafen. Wir können ihn überhaupt nicht gebrauchen. Er ist eine Art Musiker, möchte gern Musiker, eine Art Psalmiste, denke ich, nennt er sich da. Und komponiert ein Lied nach dem anderen. Er hat schon bereits etwa 150 Psalmen und er hat eine Harfe da und singt: Der Herr, mein Hirte. Und weißt du, so, die Güte des Herrn hat kein Ende, aber das wird nichts daraus. Und Samuel sagt, den möchte ich sehen. Ließ ihn sofort holen und David kam. Und als er vor Samuel stand, so ein hübscher Jüngling, etwa 16, 17 Jahre, dunkle Haar, braun gebrannt, heißt es in der Bibel, kerngesund, so naiv, so ein Geruch vom Land, wunderbar. Und Gott sagte, das ist es, salbe ihm. Und er nahm seinen Krug und salbte doch David. Und in diesem Moment verließ der Geist Saul und kam über David. Aber die Mühle Gottes mahlen sehr langsam, aber trefflich fein, heißt es. Stellt euch vor, David wurde nicht einmal zum Fest eingeladen. Ich las kürzlich, dass das ein riesig Schock für die Harvard-Universität war damals, als George Eliot in 1884 ins Büro kam am Morgen. Da stand ein älteres Ehepaar, bescheiden angezogen, im Büro, wartete auf ihn. George Eliot war so ein hochnasiger, so überhaupt überaus wichtiger Mensch in Amerika. Und dann fragt er so ungeduldig, also was kann ich für Sie tun? Wir wollen eine Art Denkmal für unseren Sohn errichten. Also ein Stipendium für ein Jahr, für einen Student nehme ich an. Nein, etwas viel größer, vielleicht ein ganzes Gebäude möchten wir errichten. Ja, wenn ich euch anschaue, für eure bescheidene Verhältnisse, das kommt viel, viel zu teuer. Ich bin ein beschäftiger Mensch, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. 7 Jahre später stand ein riesig Denkmal. Stanford Universität, der heute konkurriert mit der Harvard Universität. Riesig Komplex errichtet von Herr und Frau Stanford. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Im Leben, Menschen unterschätzen uns sehr oft, denke ich. Aus dir wird nichts. Vater Isai traut seinem Sohn David nicht viel zu und hat ihm nicht einmal eingeladen. Es ist gleich, es ist mir gleich, ob du vor der Welt etwas geltend tust oder nicht. Gott kennt deine Adresse. Und er ist bereit, heute Morgen dich auch zu salben mit frischem Öl, mit heiligem Öl, mit Öl der Freude. Das hat David immer wieder erlebt. Also, er hat ihn gefunden. Das Wort Gottes geht selten sofort in Erfüllung. Die Verheißung wird angefochten. Zuerst einmal von Vater Isai, sogar nach der Salbung. Wir lesen von David als Bote, der an die Front geht, um Brot und Käse zu bringen und nach seinen Brüdern zu erkennen. Mensch, wenn ich Vater wäre und wenn mein Sohn König sein sollte über England, statt jetzige Königin, würde ich ihm ganz sicher an einer militärischen Akademie schicken oder irgendwie an einer diplomatischen Schule, dass er irgendwie poliert und Zweig gemacht würde für den Dienst. Aber nein, bring Brot und Käse an die Front. Bruder Eliab, Samuel 16, 28, David kommt hier hinunter in die, an dieser Front, wo Israel vis-à-vis von den Philistern gestanden hat. Und fragt, erkündigt sich, wie geht's euch? Und kaum hat er dann das gefragt, da kommt Goliath. Ihr kennt die Geschichte von der Sonntagsschule her. Er tritt hervor am Morgen und am Abend 40 Tage lang psychologische Kriegsführung. Und so wird der Feind uns immer wieder attackieren und uns kaputt machen, in Gedanken und in Gefühlen. Ihr seid, ihr werdet eigentlich nicht aus dieser Lage herauskommen. Und David sieht das und erkündigt es sofort, also was macht er, wer ist dieser Monster überhaupt? Und Eliab fragt ihn, ja, was suchst du hier, Mensch? Und sagt Folgendes, du bist hier hinuntergekommen. Du hast einmal die Schafe vernachlässigt. Wer hütet sie jetzt? Die Ziegen. Und ich weiß genau, dass du hochnäsig bist, eingebildet bist und du bist nur gekommen, um dir ein Schlacht anzusehen. Das ist in 1. Samuel 17, 28. Und David sagt, nein, nein, das stimmt jetzt gar nicht. Ich bin zu weit gekommen mit Saul. Aber ich bin nicht gekommen, um die Sache anzuschauen. Ich bin gekommen, diese Herausforderung anzunehmen. Und ihr kennt die Geschichte von Goliath. Goliath steht da. Drei Meter groß. Eigentlich hätte David sagen können an seinen Bruder und der liebe Eliab, du, pass auf, wie du mit mir sprichst. Ich bin der nächste König in Israel. Ich werde nicht immer hier euch mit Sandwiches versorgen. Einmal wird die Sache ganz, ganz anders. Das ist jetzt mit Helm. Ja, kein Nachdruck. Über 3 Meter. Was? Viel Fleisch auf einmal. Scheint mir. Mit dem Helm noch bis hier. Und David
vielleicht noch kleiner als ich bin. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Angst vor dir. Sein Brustschild, oder? War 60 Kilo schwer, hatte ein Speer so dick wie ein junger Baum, die Spitze allein war 7 Kilo. Du kommst zu mir mit Schild und Schwert, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. Schau, ich werde dir gerade hier schützen. Nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch den Geist, spricht der Herr. Dann nahm David ein Stein und es geschah, dass Goliath fiel. Da nahm er sein Schwert und haute ihm den Kopf ab.
Wisst ihr die Geschichte? Die Geschichte ist nicht nur so vage beschrieben in der Bibel, als etwas interessant von der Vergangenheit. Nein, Hebräerbrief sagt uns, dass alle diese Geschichte eine Bedeutung hat. Diese Dinge wurden für uns geschrieben, weil es ähnliche Situationen gibt in unserem Leben, wo du an einer Wand bist. Du hast keine Kraft mehr. Du weißt gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich weiß es nicht, ob du da sitzt es heute Morgen. Aber eines weiß ich, dass mit dem Herrn der Sieg ist uns gegeben schon am Anfang. Und wir bewegen uns nicht vom Niederlage zum Sieg, sondern von einem Sieg zum anderen. Denn der Herr ist mit uns. Und wenn Gott für uns ist, wer mag wieder uns sein? Eliab. Wisst ihr, wenn Gott will, dass wir etwas machen, wenn wir eine Salbung von Gott haben, dann wird das in Erfüllung gehen. Ich weiß es in meinem eigenen Leben. Ich bin aufgewachsen in Armut, in der Kriegszeit, wie die älteren Leute hier wohl kennen, wo Hase und Fuchs einander gute Nacht gesagt haben. Und wir waren abgeschnitten, alle Männer in England in den Krieg gezogen. Nichts zu essen. Denn die Deutschen waren so geschickt, sie haben die Konvois, die Schiffe, die von Australien und von Südamerika gekommen sind, torpediert. Es war eine sehr schwierige Zeit, wie hier, weiß ich. Und Gott hat ein einfacher Bruder ein Wort der Weissagung gesagt, sagt, du halte durch und der Familie halte durch, denn ich habe einen Auserwählten auch in der Familie für euch. Und ich will ihn schicken auf alle Kontinenten dieser Welt. Wisst ihr, damals, ich weiß nicht, ob meine Eltern das geglaubt haben. Aber ich stehe hier heute Morgen und danke Gott. Alle Dinge sind möglich, dem der Glauben erlaubt. Und es geht nicht vielleicht um die Welt zu reisen. Das ist ein Last, wenn man älter wird. Aber um das, was Gott mit dir persönlich vorhat. Gott hat einen Plan für uns und für die Gemeinde hier. Und wenn wir als Team arbeiten, dann wer kann wieder uns sein? Lenin in 1918 ist von der Schweiz nach Moskau zurückgezogen, nur mit 12 Jüngern erwartete ihn dort. Und was aus diesen 12 Männern, die halbe Welt wurde kommunistisch. Gott ist ein wunderbarer Faktor in unserem Leben. Da kommt Opposition, es braucht Zeit, Ausharren, Geduld, nicht aufgeben, fest im Glauben stehen. Das ist es. Saul, anfänglich war er so glücklich, dass die Philister besiegt wurden und dass sie nach Hause gegangen sind, dass Friede eingekehrt ist. Und dann kamen die Frauen. Es stellt euch vor, es war in einer Nacht, einem Tag, ein Held ist erschienen in Israel. David. Und was für ein hübscher junger Mann. Die Herzen der jungen Frauen ist höher geschlagen und sie haben ein Lied gesungen. Saul hat sein 1000 geschlagen, David sein 10.000, und wenn Saul von der Schlacht nach Hause gegangen ist, am Radio war bereits das erste Top 10, Top of the Chart eigentlich, am Radio, in der Zeitung, erste Seite, ein neuer König in Israel, ein Held ist geboren. Überall David, David, David. Und er sagte, jetzt fehlt er nur noch, dass sie ihn zum König machen. Es fehlt, dass sie ihn zum König machen. Und Saul sah David scheel an, von dem Tag an. Ich sage euch, es braucht nicht viel, um uns eifersüchtig zu machen. Nur ein Liedlein. Wie ist es bei dir, was Eifersucht angeht? Weißt du, Eifersucht ist wie Rost im Eisen und frisst unser inwendiges Leben auf und macht uns kaputt. Und das ist ein großer Waffen in der Hand Satans. Das ist auch ein Thema hier. Aber das Wort Gottes bleibt bestehen. David spielt keine Rolle, wenn jetzt die Opposition gegen dich auftürmt. Ich bin mit dir. Die Verheißung wird durch David selber blockiert, fast außer Kraft gesetzt. Ich denke, der Feind ist nicht unser ärgster Feind, sondern wir selber sind unser ärgster Feind. Indem, dass wir dann versuchen, alles in unserer eigenen Kraft zu lösen, wenn wir es nicht können. Wir müssen unser Vertrauen auf Gott bauen. Ich weiß, für den Jüngling David muss es schwer sein. 7 Jahre musste er dann sein Problem, merkwürdig ist es, sein Problem beginnt gerade auf dem Schlachtfeld, wo er ein gewaltiger Sieg errungen hatte im Namen des Herrn. Und dann ging es bergab mit ihm. Aber das Schöne ist, wenn er am tiefsten Punkt angelangt ist, dann gibt es der größte Durchbruch und Sieg. So arbeitet Gott. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und das ist eine wunderbare Sache. 13 Jahre müsste er noch warten, bis er endlich König wurde über ganz Israel. Was tat er? Wenn man jung ist, fehlt einem die Geduld sehr oft. Nach 7 Jahren sagt er, jetzt ist fertig. Ich habe gelesen, etwa 12 Mal versuchte Saul, ihn umzubringen. 2 Mal mit dem Schwert, 3000 auserlesene Soldaten. Eifersucht kann ein Mensch zum Tor machen. Saul wurde berufen, ein König zu sein. Er vernachlässigt seine Arbeit und versucht, einen einzigen Jüngling umzubringen, den
vergeblich. Aber David, wie alle jungen Leute, denke ich, nein, das halte ich nicht aus. Ich muss selber etwas machen. Das Erste, was er macht, er geht zu Abimelech, dem Priester, und stellt die Fragen: Abimelech, hast du hier irgendein Waffen? Und er sagte: Doch, ich habe den Schwert von Goliath hier. Und es liegt da hinter dem Vorhang. Du kannst das Schwert nehmen, wenn du es willst. Und er sagt: Ja, ein solches Schwert gibt es kein zweites Mal. Er nimmt das Schwert und ich sage: David, was machst du? Ein Schwert Goliaths, den du umgebracht hast. Und jetzt verlassest du Gott und seiner Kraft und kämpfst in eigener Macht. Es bringt dir doch gar nichts. Scheitert von vornherein. Und dann erkehrt Israel den Rücken und sucht Hilfe. Wisst ihr wo? In Gat, der Ort, wo Goliath herstammte. Wie töricht können wir sein? Und dann fragt er ein wenig später, er geht zurück nach Israel für anderthalb Jahr. Er sucht noch einmal und er sagt: Nein, es ist unmöglich, ich muss weg von hier. Geht zum König, neuen König von Gat, und fragt: Könnte ich hier unter euch leben? Der König sagt: Nein, nicht gerade hier, aber ich gebe dir eine Stadt, Ziklag. Du kannst da mit deinen 600 Männern und Frauen und Kindern und Vieh, du kannst die Stadt aufbauen. Und er sagte: Danke vielmal. Und baute die Stadt auf. Wohnte da. Ein Jahr und 3 Monate, heißt es im Wort Gottes. Eine blühende Stadt wurde Ziklag. Aber eines Tages, als es zurückkam, nachdem, dass er während dieser Zeit bei den Philistern Städte eingenommen hat und jeder Mensch, Vater, Sohn, Mutter, Tochter, alle restlos getötet hatte. David musste das machen über mehrere Jahre, denn sein Gastgeber, der König von Gat, meinte: Der ist der friedlichste Mensch, den ich kenne. Der würde ich meine Hand ins Feuer legen. Aber wenn wir von der Gemeinde weggehen, wenn wir unsere Berufung vergessen wollen, rücken Gott kehren, dann geschieht es, dass wir ein Doppelleben führen müssen. Die Bibel ist ganz klar. Entweder sind wir in der Welt oder sind wir in der Gemeinde. Es gibt hier eine Trennung. Nicht, dass wir weltfremd sein müssen, sondern unser Leben muss ein Licht und ein Salz sein in dieser Welt. David wurde zum Leugner, zum Hypokrit und Verräter und Heuchler dazu. Er kam zurück nach Ziklag. Und es geschieht Folgendes. Und gerade in diesem Moment greift Gott ein und werden wir Sieger. Kommt nach Hause und sieht, dass die Stadt Ziklag in Asche. Alles vernichtet, absolut leer, kein Vieh, kein Mensch. Er wusste, dass das die Amalekiter waren. Seine Männer, 600, tapfere Soldaten von Israel. Die waren am Nullpunkt nach 14 Jahren, warten und hoffen, bis ihr Meister David König wurde in Israel und nichts ist daraus geworden. Vielleicht haben sie ihm gesagt, David, und wenn man David selber gefragt hatte, du, die Weissagung damals, dass du König würdest, vielleicht meinte Gott, dass du König hier in Ziklag sein solltest. Wir reduzieren die Vision, den Plan Gottes und machen es zu null und nichtig. Und er sagt, ja, vielleicht ist es so. Ich bin hier zufrieden, ich habe Ruhe und ich bin glücklich. Und es ist eine schöne Stadt geworden. David, es kommt nicht gut. Harre des Herrn. Ich weiß nicht, ob du wartest schon lange auf irgendeine Erfüllung von etwas in deinem Leben. Erfüllung einer Verheißung. Den Plan Gottes möchtest du endlich sehen, wie das realisiert wird in deinem Leben. Das sind Zeiten, wo der Glaube in Fragen kommt. Nicht schnell, schnell, wenn man betet und wir sagen, Herr, ich glaube jetzt, nein. Wenn die Situation unmöglich ist, mit Schmerzen und ich weiß nicht was, harre aus, da ist der Glaube wirksam. Und das ist, was wir hier haben. Da ersucht Gottes Angesicht zum ersten Mal, heißt es jetzt, seit vielen Jahren. Was soll ich tun, Herr? Soll ich dir nachfolgen? Und soll ich sie einholen? Werde ich den Raub nehmen? Werde ich sie schlagen? Und Gott sagt, doch, doch, so klar. Sie sind dorthin gegangen. David kämpfte 24 Stunden. Und nichts von der Beute ist verloren gegangen. Gott hat alles in Erfüllung gebracht. Vorher hat er neue Kraft bekommen. Er wartete auf dem Herrn und seiner Seele empfing große Kraft. Und diese Kraft Gottes kommt in uns in Zeiten der Not. Wir werden immer wieder hier geprüft. Und wissen auch, dass der Herr Gnade gibt für jeden Tag. Klare Anweisung, die große Beute. Nichts fehlte, gar nichts. Und die Beute war so riesig groß. Und das ist etwas Wunderbares. So groß war die Beute, dass er genug hatte, seine Freunde in Judäa zu beschenken. Alle Ältesten, alle Städte, die ihm geholfen haben, empfingen große Gaben von David. Und dadurch in der Stunde seiner Not, und das ist allein etwas, was Gott machen kann, durch diese Geschenke öffnet Gott für ihn den Thron in Israel. Und da kam dann endlich jemand vom Schlachtfeld und sagte, Saul ist tot, hier ist dein Reifer und die Krone. Du bist König, langlebender König. Was ich sagen will, ist Folgendes. Was wir in eigener Kraft über 14 Jahre lang wie David nicht selber bewirken können, schafft Gott im Nu, in einem Tag, alles. Gott hat die Fähigkeit, uns immer wieder zu überraschen.
und ich bin dafür sehr dankbar. Das war die große Wende in seinem Leben. Und die Anwendung für mich ist klar für heute Morgen. Vertraue Gott, auch in hoffnungslose Situation. Ich bin froh, dass es in der Bibel nicht heißt, Alan Morris sei vernünftig. Ihr seid beide jetzt über 70 Jahre alt. Und weißt du, hör auf jetzt für Heilung zu beten, denn das ist nur für Menschen höchstens bis 50-jährig. Weißt du, du musst das verstehen, dass wenn man dann 60, 70, 80 wird, wird's recht prekär. Da kann ich nichts für euch machen. Du musst mit dem leben. Die Bibel sagt gar nichts von etwas so. Ich habe gestern Abend gesagt, ich bin froh, ich weiß es, ich habe Veronika aus dem Spital genommen, in Tessin, in der französischen, in der italienischen Schweiz, letztes Sommer, nahm sie im Auto, bewusstlos nach Hause, dachte, sie stirbt irgendwo auf dem Gotthard da, aber wir sind nach Hause gekommen. Und irgendwie, obwohl es Prognose gerade steht, dass Veronika wegen dieser schweren Embolien im Kopf dement ist, so wurde sie vom Spital entlassen. Der Arzt sagte mir, es beginnt eine neue Phase für euch. Es wird nicht dasselbe sein wie anhin. Sie müssen mit dem leben. Also wenn Veronika dement ist, da mein Vertrauen in die medizinische Untersuchungen ist auf Nullpunkt gelandet. Denn sie führt meine Korrespondenzen in Deutsch und Englisch und Französisch und Italienisch, wie immer. Und ist klar im Kopf. Ich merke doch, wir sind vergesslich. Beide. Ihr hier in Deutschland nicht, aber ich finde Namen manchmal nicht. Aber ich will nur mit dem sagen, Gott hat nichts an seiner Kraft eingebüßt. Und seine Verheißungen sind Ja und Amen. Und er hat einen Plan für uns. Und wenn ich hoffe, wenn ich glaube, und es muss kein riesig großer Kampf sein. Ich weiß es, dass irgendwo über den Bergen in der Schweiz Gott hat in dem Moment, wenn ich dachte, sie ist schon tot. Sie sagt gar nichts 3 Stunden lang. Die ist weg. Irgendwo da hat Gott etwas gemacht. Es gab keinen Blitz und Donner und nichts, keinen Schneesturm auf einmal im Sommer. Gott hat eingegriffen. Ich weiß es. Ich vertraue Gott in hoffnungslosen Situationen. Wie ist es bei dir? Zertrümmerte Hoffnungen in deinem Leben. Harre aus. Sei ruhig. Wenn das Gottes Wille ist, klappt ganz, ganz sicher. Es wird ein gutes Ende haben. Gottes Verheißungen sind Ja und Amen. Und ich will frei von Eifersucht sein. Ich freue mich heute. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Gott euch so gewaltig segnet in der Gemeinde hier. Ach, und er wird es tun. Er hat's angefangen. Und wichtig ist, dass man zusammensteht in schwieriger Zeiten. Um das geht es. Diese 600 Männer wollten doch nur einmal, wir wollen ihn steinigen. Und es gibt Prediger, die ich kenne, die gesteinigt worden sind, auch von der Gemeinde. Aber Gott bewahrt uns und segnet uns. Der Herr mit euch. In Nu kann Gott alles verändern. Und wenn wir nichts sehen in der Zwischenzeit, dann weiß ich, dass Gott an der Arbeit ist. Amen. Und danke für eure Geduld. Eigentlich, ich hatte Mühe heute Morgen. Ich habe in den letzten Wochen ständig gepredigt eigentlich. Aber Gott gibt Gnade mir wieder. Danke. Danke.